Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Verhandlungen über den EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre gestalten sich schwierig. In Brüssel hat der für den Nachmittag angesetzte Gipfel immer noch nicht begonnen, offenbar weil in Vorgesprächen intensiv um einen Kompromiss gerungen wird. Vor allem Großbritannien hatte mit einem Scheitern gedroht, sollte das Budget von knapp 1 Billion Euro nicht zusammengestrichen werden. Länder, die von Subventionen profitieren, wollen das nicht akzeptieren.
Der Sitzungssaal leer, der eigentliche Beginn des Gipfels um Stunden verschoben, weil hinter den Kulissen noch am großen Zahlenwerk gearbeitet wird. Es geht um etwa 1.000 Milliarden Euro. Die Bundeskanzlerin spricht bei ihrer Ankunft am Nachmittag von Positionen, die recht weit auseinander liegen.
Für Deutschland darf ich sagen, dass wir alles daran setzen werden, dass ein solches Abkommen zustande kommt. Denn es ist in der jetzigen Zeit auch der wirtschaftlichen Unsicherheit, der hohen Arbeitslosigkeit von großer Bedeutung, dass Planbarkeit herrscht.
Ein Kompromiss muss her, aber alle, nicht nur der britische Premier, kämpfen für ein Ergebnis, das sie zu Hause erhobenen Hauptes präsentieren können. Bei unserem letzten Treffen waren die Zahlen, die auf dem Tisch lagen, viel zu hoch. Das muss weniger werden, ansonsten gibt es keine Einigung. Aber, und das macht Frankreichs Präsident deutlich, hier geht es nicht nur um die Gesamtsumme, sondern auch darum, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Wenn Europa einen Kompromiss um jeden Preis suchen würde, wenn es seine gemeinsame Politik aufgeben, die Landwirtschaft vergessen und das Wachstum ignorieren würde, dann wäre ich nicht einverstanden. Was auch immer hier im Ratsgebäude beschlossen wird, der EU-Haushalt muss noch eine weitere Hürde nehmen.
Das entscheidende Wort über das Ergebnis hier hat das Europäische Parlament. Wir sind bereit zum Dialog, aber wenn hier heute gesagt wird, Vogel friss oder stirb, dann glaube ich nicht, dass die europäischen Parlamentarier sich das gefallen lassen.
Doch noch gibt es keine greifbaren Ergebnisse zu melden. Es könnte wieder eine dieser langen Brüsseler Verhandlungsnächte werden.
Zu den Verhandlungen über den EU-Haushalt. Jetzt direkt aus Brüssel, mein Kollege Rolf-Dieter Krause.
Dass man nun schon über 5 Stunden auf den Beginn dieses Gipfels wartet, spricht zumindest nicht für eine gute Vorbereitung dieses Treffens. Im Moment, so ist aus Verhandlungskreisen zu hören, ist sogar eine Einigung äußerst unwahrscheinlich. Europa liefert damit wieder einmal ein Bild der Zerstrittenheit, wo es das Gegenteil benötigte. Dabei sind die Summen, um die noch gestritten wird, nicht einmal übermäßig groß. Höchstens 70 Milliarden, aber verteilt auf 7 Jahre und 28 Staaten sollte das überbrückbar sein. Doch für alle Beteiligten geht es um enorm viel politisches Prestige. Europas Institutionen schreien nach mehr und versäumen es, Verschwendung in den eigenen Reihen zu bekämpfen. Und die Mitgliedstaaten erwarten von Brüssel immer mehr, wollen aber möglichst wenig dazu beitragen. So kann das kaum gelingen. Zurück zu Jan Hofer.
Zum EU-Haushalt finden Sie weitere Informationen auf tagesschau.de. Ein Videofilm erklärt, woher die Gelder kommen und wohin sie fließen. In Tunesien haben die Unruhen nach der Ermordung eines Oppositionspolitikers eine Regierungskrise ausgelöst. Premierminister Djebali will auf die Opposition zugehen und das Kabinett umbilden. Seine islamistische Ennahda-Partei lehnt das ab. In Tunis kam es heute erneut zu Ausschreitungen. Seit dem arabischen Frühling haben in Tunesien die Spannungen zwischen weltlich und religiös orientierten Gruppen zugenommen.
Ihre Wut ist groß. Für die Demonstranten ist die Ermordung des Oppositionspolitikers Chokri Belaid ein politisches Attentat. Belaid trat für die Trennung von Staat und Religion ein. Er war ein scharfer Kritiker der islamistischen Regierungspartei Ennahda. Für die Opposition ist er ein Opfer dieser Kritik. Dies sieht die Witwe des Ermordeten genauso. Er war eine Person, die versuchte, die Wahrheit aufzudecken. Die ganze Wahrheit. Immer und um jeden Preis. Gestern, kurz nach der Ermordung des prominenten Oppositionspolitikers, strömen die Menschen massenhaft in die Straßen von Tunis. Für sie war der Anschlag ein Akt des Terrors, hinter dem die regierende Ennahda-Partei steht. Belaid soll morgen beerdigt werden. Die Opposition ruft zu einem Generalstreik auf. Der Druck auf die regierende Ennahda-Partei steigt. Gestern Abend verkündet Premierminister Hamadi Djebali, dass er die Regierung auflösen und unparteiische Experten als Minister einsetzen werde. Zudem solle ein neues Parlament so bald wie möglich gewählt werden. Trotzdem beruhigt sich die Lage nicht. Die eigene Partei des Premierministers geht zudem auf Distanz und will die Regierung nicht auflösen. Doch genau darauf besteht die Opposition.
US-Präsident Obama hat Senatoren und Kongressabgeordneten geheime Unterlagen zum Einsatz von Kriegsdrohnen übergeben. Er kommt damit überraschend Forderungen nach mehr Transparenz nach. Abgeordnete und Menschenrechtsgruppen hatten lange Zeit vergeblich Einblicke in das Drohnenprogramm verlangt. Der Einsatz von Kriegsdrohnen ist international umstritten. Kritiker werfen den USA vor, bei Drohnenangriffen immer wieder Zivilisten zu töten.
Draußen Proteste gegen das umstrittene Drohnenprogramm. Drinnen erhält der Geheimdienstausschuss erstmals Einsicht in die streng vertraulichen Dokumente. Lange hatten Abgeordnete mehr Transparenz bei den gezielten Tötungen gefordert. Auch diese offiziellen Papiere waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. In dieser Woche waren sie bekannt geworden. Sie belegen, wie die Regeln für die Drohneneinsätze unter Obama erheblich aufgeweicht wurden. Auch US-Bürger können ohne Anklage und Richterspruch durch Drohnen getötet werden. Dabei sind Erkenntnisse über einen bevorstehenden Anschlag nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn der Beobachtete in letzter Zeit in verdächtige Aktivitäten verwickelt war. Was das bedeutet, bleibt im Ermessen hoher Regierungsbeamter. Menschenrechtsorganisationen sind entsetzt. Die Exekutive kann nun gleichzeitig Richter, Jury und Henker sein. Amerikaner zu Feinden der USA erklären und sie umbringen, außerhalb jedes Kriegsgebiets. Er muss in einer knappen Stunde dazu Rede und Antwort stehen, der umstrittene designierte CIA-Chef. John Brennan ist Obamas wichtigster Antiterrorberater und einer der Paten des Drohnenkriegs.
Unter Präsident Obama ist das Drohnenprogramm erheblich ausgeweitet worden. Bei über 300 Angriffen starben fast 3000 Menschen, darunter viele Zivilisten. Dass der Präsident erstmals nun Dokumente offenlegt, ist kein Beweis für ein Umdenken, sondern ein Entgegenkommen an die Abgeordneten, damit die Ernennung des designierten CIA-Chefs nicht gefährdet wird.
Die EU-Kommission will, dass bestimmte Unternehmen Internetangriffe künftig melden und sich besser gegen Cyberattacken schützen. Das gilt vor allem für Firmen, die wichtig für die Infrastruktur sind, zum Beispiel Energieversorger, Banken oder Krankenhäuser, aber auch für Verwaltungen. Kritik kommt aus der deutschen Wirtschaft. Die Pläne bedeuteten einen zu hohen bürokratischen Aufwand und mögliche Imageverluste für betroffene Unternehmen. In der Regierung ist neuer Streit über die Milliardenreserven der gesetzlichen Krankenversicherung entbrannt. Im Finanzministerium wird offenbar erwogen, dieses Polster in die Bemühungen um einen ausgeglichenen Haushalt im kommenden Jahr einzubeziehen. Dafür fehlen noch 4 Milliarden Euro. Das Gesundheitsministerium verwahrte sich strikt gegen einen solchen Zugriff. Kritik kommt auch von der Opposition und von den Kassen.
Ein bisschen zur Ader gelassen werden, das tut nicht wirklich weh und es bleibt genug Reserve. Vielleicht war das, was jeder Patient kennt, ja Inspiration für Steffen Kampeter. Der Staatssekretär im Finanzministerium hatte vorgeschlagen, vom Zuschuss des Bundes zum Gesundheitsfonds ein paar Milliarden abzuzapfen, um so den Haushalt zu sanieren. Rückendeckung kommt von den Haushältern der Union.
Wir haben momentan in den sozialen Sicherungssystemen deutlich höhere Rücklagen als gesetzlich vorgeschrieben. Und da sage ich als Haushälter, es macht eigentlich wenig Sinn, auf der einen Seite neue Schulden zu machen und auf der anderen Seite eine Sparkasse zu haben.
Jeder gesetzlich Versicherte zahlt einen einheitlichen Beitragssatz in den Gesundheitsfonds. Von dort erst wird das Geld an die Kassen verteilt. Der Bund legt als Zuschuss jährlich 14 Milliarden Euro drauf. Das beschert den Kassen einen Überschuss von 30 Milliarden, schätzen Experten. Und dabei sollte es bleiben, sagen die Kassen.
Schon jetzt ist es so, dass die Ausgaben für Ärzte, für Krankenhäuser und auch für Arzneimittel stärker steigen als die Einnahmen. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens in 2-3 Jahren diese Reserven brauchen werden.
Mit dem Bundeszuschuss werden auch sogenannte versicherungsfremde Leistungen wie die kostenlose Mitversicherung von Kindern finanziert. Auch deshalb lehnt die SPD Kampeters Vorschlag ab.
Schäuble will seinen Haushalt offenbar zulasten der gesetzlich Krankenversicherten sanieren. Das ist Klientelpolitik pur, weil Privatversicherte, Besserverdienende nicht mit bei der Finanzierung dabei sind.
Auch das Gesundheitsministerium kann sich mit dem Vorstoß aus dem Finanzressort nicht anfreunden. Man habe bereits einen ausreichend hohen Sparbeitrag geleistet.
Hessens FDP-Landeschef Hahn hat mit Äußerungen zur Herkunft von Parteichef Rösler für Unmut gesorgt. Mit Blick auf die Personaldebatte sagte er der Frankfurter Neuen Presse, bei Rösler würde er gern wissen, ob so wörtlich unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. SPD, Grüne und Linke sprachen von Rassismus und Stillosigkeit. Hahn, der auch Integrationsminister in Hessen ist, erklärte, er habe eine gesellschaftliche Debatte anstoßen wollen. Die 63. Berlinale ist eröffnet. Zum Auftakt der internationalen Berliner Filmfestspiele wurde The Grandmaster gezeigt. Das Drama über die asiatische Kampfsportart Kung Fu ist das neueste Werk des diesjährigen Juryvorsitzenden Wong Kar-wai und läuft außer Konkurrenz. Bis Mitte Februar bewerben sich mehr als 400 Filme aus aller Welt um die goldenen und silbernen Bären.
Die Berlinale, das Filmfest im Winter. Der Schnee zur Eröffnung gehört schon fast dazu. Filmstars und Politiker auf dem roten Teppich lassen sich davon nicht stören. Das Programm ist in diesem Jahr besonders abwechslungsreich, freut sich Festivaldirektor Dieter Koslik.
Wir haben alles. Man sieht schlimme Sachen auf der Welt, aber man kann auch lachen. Es gibt auch viel mit Humor und wir haben eine wunderbare Retrospektive über unsere ganz großen Meister der 20er und 30er Jahre.
Die Berlinale, das Publikumsfestival. Cineasten pilgern wieder zu den Ticketschaltern, um dabei zu sein. 400 Filme werden insgesamt gezeigt. Die internationale Jury für den Wettbewerb um den Goldenen Bären wird 19 davon sehen und dann mit viel Liebe zum Film entscheiden, wie der Jurypräsident ankündigt.
In diesem Jahr glaube ich, dass alle meine Kollegen und ich einfach nur im Dienste des Films hier sind. Wir sind nicht hier, um Filme zu bewerten, wir sind hier, um sie zu würdigen.
Gewürdigt wird auch Wong Kar-wais eigener Film The Grandmaster. Er läuft zur Eröffnung. Es ist die Geschichte zweier Kung-Fu-Meister. Mit dabei auch wieder deutsche Filme. In Gold von Thomas Arslan spielt Nina Hoss eine deutsche Auswanderin, die im Wilden Westen eine neue Zukunft sucht. Und Pia Marais' Laila Fauri erzählt vom Leben einer alleinerziehenden Mutter in Südafrika. Geschichten von und über Frauen sind bei dieser Berlinale besonders häufig. Und auch die Jury ist erstmals überwiegend weiblich.
In den Karnevalshochburgen sind wieder die Narren los. Mit der Weiberfasnacht wird dort der Straßenkarneval eingeläutet, pünktlich um 11.11 Uhr. Wie hier in Köln darf wieder gebützt und sich warm geschunkelt werden, 5 tolle Tage lang. Wegen der Kälte sind Kostüme mit etwas mehr Stoff gefragt. Tierkostüme halten schön warm. Helau heißt es von heute an in Mainz. Mehrere hundert Narren feierten in der Innenstadt in den Karneval. Auch hier blieb der Sekt auf Kühlschranktemperatur. Nächster Höhepunkt ist der Rosenmontag. Und am Aschermittwoch ist dann wieder alles vorbei. Bis zum nächsten Jahr.
Zum Auftakt der Weltmeisterschaft im tschechischen Novem Mesto haben die deutschen Biathleten enttäuscht. In der Mixed-Staffel belegten sie nur Platz 13. Es gewann Norwegen vor Frankreich und Tschechien.
Dicke Tränen bei Miriam Gössner, die deutsche Vorzeigebiathletin, untröstlich nach ihrem verpatzten Rennen. 27 Staffeln machen sich auf den Weg und früh wird klar, dass das deutsche Team mit Startläuferin Andrea Henkel Probleme haben wird. Schon Miriam Gössner als Zweite des Quartetts läuft einem großen Rückstand hinterher und am Schießstand funktioniert gar nichts. Beim Liegenschießen bekommt sie die Ersatzpatronen nicht in den Lauf, stehend muss sie in die Strafrunde. Gössner übergibt als 13. und kann es nicht fassen. Simon Schemp und Andreas Birnbacher haben mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun und bleiben so auf dem 13. Platz hängen. Vorne gewinnt der Vorjahresweltmeister Norwegen mit Schlussläufer Emil Hegle-Svensson. Vor Frankreich und den Gastgebern aus Tschechien, die heute richtig feiern werden, im Gegensatz zum deutschen Team.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 8. Februar.
Durch Tiefdruckeinfluss gelangt weiter kalte Meeresluft nach Deutschland und sorgt in den nächsten Tagen in Lagen oberhalb 200 Meter für Dauerfrost und gute Wintersportbedingungen auf den Bergen. In der Nacht gibt es vor allem im Süden und Westen Schneeschauer, am Niederrhein anfangs auch Schneeregen. Dabei ist es teils stark, teils gering bewölkt. Morgen scheint neben vielen Wolken immer wieder mal die Sonne, am häufigsten im Emsland und am Niederrhein. Allerdings sind örtlich kräftige Schnee- oder Graupelschauer unterwegs. Zum Teil länger andauernd schneit es im Nord- und Weststau der Mittelgebirge sowie der Alpen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee mit frischen bis starken Böen. Heute Nacht Tiefstwerte von 0 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis minus 10 Grad bei Aufklaren im Mittelgebirgsraum. Morgen werden in den Alpentälern minus 3, am Oberrhein plus 4 Grad erreicht. Die Aussichten. Am Samstag oft stark bewölkt, hier und da Schnee. Sonntag teils bewölkt, teils freundlich mit Sonnenschein, später im Südwesten und Westen Schneefälle. Am Rosenmontag meist dichte Wolken und gebietsweise Schnee, in tieferen Lagen Regen.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Tom Bureau und diesen Tagesthemen. Zähes Ringen, wie in Brüssel über den nächsten EU-Haushalt gestritten wird und der Doktor-Check, wie gerecht wird in der Wissenschaft bewertet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.